Ja, vielleicht denkst du auch manchmal drüber nach, was verhindert eigentlich, dass man nicht gesund wird? Kennt ihr sowas? Was verhindert das denn, dass jetzt die Heilung nicht durchkommt? Und ein Faktor ist Stolz. Und ich lese mal eine Geschichte vor, die steht in 2. Könige 5. Naeman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naemans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei den Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naeman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram: Geh, ziehe hin, und ich will dir dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief. Darin stand: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, sodass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann von einem Aussatz befreien? Da erkennt ihr doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam Naeman mit seinen Pferden und seinem Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naeman zornig, ging weg und sprach: Siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind denn nicht die Flüsse Abana und Parpar in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Er hätte fast seine Heilung verpasst. Er ging zornig davon. Das ist Stolz, oder? Das ist Stolz. So, und so sind wir alle. Wir sind genau wie Naeman. Wir sind alle und wir haben unsere Vorstellungen. Und wenn das nicht so erfüllt wird, dann wären wir zornig und sagen: Ja, hätte er nicht das und das und so habe ich mir das vorgestellt und jetzt gehe ich. Wir sind alle gleich. Ein Herz gleicht dem anderen, sagt das Wort Gottes. Da ist keiner besser. Wir sind alle gleich. Wir sind alle so sehr im Fleisch, obwohl wir doch im Geist wandeln sollten. Und dieser Naeman hat noch nicht mal den Geist Gottes gehabt, das ist ganz klar. Ne? Das war ja nur Fleisch. Der war ja nur Fleisch. So, aber nun wird er hier von seinen Knechten überredet. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat: Wasche dich, so wirst du rein. Ja, und wie viele, wenn wir sagen, du brauchst nur Jesus anrufen, du musst nur Jesus in dein Herz hinein beten, dann wirst du gereinigt, dann werden alle Sünden dir vergeben. Das ist mir zu einfach und sie gehen weg. Das ist mir zu einfach. Das ist Stolz, was die meisten abhält, überhaupt bekehrt zu werden. Es ist Stolz, ja. Das ist ja zu einfach. Das Fleisch will was tun. Das Fleisch quiekt und will irgendwas haben, wo es richtig was tun kann, damit man sieht, ich bin ein guter Mensch. Aber es ist die Gnade, wie wir heute immer gehört haben. Es ist die Gnade, die uns rettet. Es ist die Gnade, die wir brauchen. Und es ist die Gnade, die hier sogar diesen Naemann dazu bewegt hat, in den Jordan zu steigen. Halleluja. Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Es gibt nur einen Gott und dieser Gott heißt Jahwe. Ich bin, hat er gesagt. Ich bin, der ich bin. Und außer mir gibt es keinen. Und dieser eine Gott, der hat einen Sohn und sein Name heißt Jesus. Und in diesem Namen Jesus ist der Sieg, in diesem Namen Jesus ist die Heilung, in diesem Namen Jesus ist die Versöhnung. Und es gibt keine andere Erlösung außer im Namen Jesus. Das ist der eine Gott. Naemann hat da erkannt, es gibt nur einen Gott. Er war aussätzig, er war unrein. Er hätte gar nicht mehr unter Menschen leben dürfen, versteht ihr? Das war schon, also er hätte gar nicht nach Israel so reinkommen dürfen. Auf gar keinen Fall vor den König kommen dürfen. Er war unrein, er war aussätzig. Aber der hat alles auf eine Karte gesetzt. Und dieses kleine Mädchen aus Israel hat ja nicht gesagt, geh zum König, sondern dieses kleine Mädchen hat gesagt, geh zum Propheten. Da ist ein Prophet, der kann dich heilen. Ja? Und so ist das halt oft, man nimmt irgendwas, man greift was auf und dann geht er zum König. Und der König, der ist total verzweifelt, da hätte es fast einen Krieg gegeben. Der will ja, der stänkert hier rum. Wie kann ich den denn heilen? Ich kann ihn doch nicht heilen. Einen Aussätzigen soll ich heilen. Ja? So, und so ist der Teufel und er bringt immer alles schön durcheinander. So hätte er fast gar keine Heilung erfahren. Zum Gott sei Dank ist diese Botschaft, der König ist sehr zornig. Warum? Weil er den Aussätzigen nicht heiligen kann. Zu Elisa gekommen. Und Elisa gibt dem König Anweisung. Hallo, weißt du nicht, dass ein Prophet in Israel ist? Ich kann ihn doch heilen. Und so wurde er an die richtige Adresse geschickt. Und diese Adresse, die war jetzt so, da hat er gedacht, er kommt jetzt raus, der Elisa. Er legt ihm die Hand auf und sagt, sei rein. Kennen wir das auch? Wir hören, da ist ein Heilungsprediger. Meine Güte, da haben Leute, die sind nach Amerika geflogen und wohnen nicht überall hin. Und die Heilung ist im Haus, sagte Gott. Du brauchst gar nicht hier und da. Und dann sind sie total enttäuscht wieder zurückgekommen, weil die Heilung nicht da war, obwohl es doch ein Heilungsevangelist war. Ja, wir haben so Vorstellungen. Und wenn der mir jetzt die Hände auflegt, dann bin ich geheilt. Und weißt du, wir sollen eigentlich, ich habe dann gedacht, Mann, kennst du diesen Gedanken, wenn man doch so einen Elisa wieder im Land hätte. Und heute Nacht sprach der Heilige Geist, als dieser Gedanke durch meinen Kopf ging, du bist dieser Prophet, Karin. Du bist genau dieser Prophet und du auch, wir alle. Denn die Salbung ist in uns. Amen. Und wir sollen genau die gleichen Wunder tun. Wir sind die Propheten. Wir sind wie Elisa. Denn Jesus hat gesagt, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen, auf Skorpione zu treten. Ich habe euch Macht gegeben über das ganze Heer des Feindes. Ich habe euch Macht gegeben. Heilt die Kranken. Treibt die Dämonen aus. Und warum kriegen wir das nicht hin? Weil da immer wieder die Lügen kommen. Ich kann nicht. Ich bin klein. Ich schaffe das nicht. Und dann kommt der Stolz. Und der sagt dann, na, vielleicht muss ich mich erstmal heiligen, vielleicht muss ich erstmal in eine Höhle gehen. Hallo, ich weiß, wovon ich rede. Danach habe ich schon gesucht. Ich wollte auch schon mal in eine Höhle gehen. Fasten und beten, dass diese Salbung hervorkommt. Und Gott hat das dann alles so verhindert. Ja? Ich habe auch gesagt, Herr, ich will diese Salbung wie Antonius. Ich will diese Salbung. Also gequält werde ich wie Antonius. Ich brauchte gar nicht in eine Höhle gehen. Diese ganzen Anfechtungen, wie Antonius in der Höhle hatte, habe ich auch, nur wenn ich zu Hause bin. Ja? Also geprüft werden wir, geschult werden wir, geschlagen werden wir. Ja? Aber der Sieg gehört dem Herrn und wir müssen lernen, mit diesem Ding hier richtig umzugehen. Ja? Wir müssen sagen, was Gott sagt, denn die Propheten sagen nichts anderes, die sagen nur, was Gott sagt. Und das lerne ich schon über 20 Jahre und dann jedes Mal weicht da irgendwas ab, wo ich sage, ich bin geheilt durch Jesu Blut und Wunden, dann will ich alles wegwerfen, was Pharmazie heißt, und dann kommt wieder irgend so ein Scheißsymptom und dann wackelt es wieder. Ja, dann wackelt es wieder. Und der Herr sagt, du sollst nicht zweifeln, denn ein Zweifler meine nicht, und dann sitze ich da wieder und heule. Denn ein Zweifler meine nicht, dass er irgendetwas erlange. Er ist wie eine Meereswoge. Mal glaubt er nicht. Mal glaubt er nicht. Dann glaubt er, ich hab's erschafft. Ich hab's jetzt. Und dann kommt wieder irgendwas und dann lässt du wieder los. Und dann quatschst du, was der Teufel gerade macht. Du redest, was der Teufel gerade piekst. Du gibst es auch noch anderen weiter. Und dann sitze ich dann zu Hause und heule und sage, oh Mann, ich bin wieder runtergefallen. Ich bin wirklich wieder reingefallen auf die Lügen des Satans. So, und das ist, was ich lernen muss. Und ich darf auch nicht stolz werden. Und wenn man es dann mal echt gepackt hat, ja, dann muss man wissen, es kommt die nächste Versuchung. Es kommt die nächste Hürde. Und was er sucht, ist unser demütiges Herz. Ja, deshalb kommt Michaela in so eine Situation, deshalb kommen wir alle in solche Situationen. Wir kennen das alle. Er möchte unser Herz. Er will kein Opfer. Er möchte nicht, dass wir mit unserem Fleisch irgendwas machen, was ihm gefallen könnte. Mit unserem Fleisch können wir ihm nicht dienen und können wir ihm auch nicht gefallen. Er sucht unser Herz. Und der König hat seine Kleider zerrissen. Und Elisa sagt, warum zerreißt du deine Kleider? Die Bibel sagt, er möchte, dass wir unser Herz zerreißen. Das heißt, dass wir unser Herz ihm vollkommen ausliefern. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, habe ich mal gehört. Und wenn man ein halbes Herz nur Gott gibt, dann ist es auch ein ganzer Unsinn. Ja? So ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Entweder du gibst alles oder lässt es ganz sein. Weil so macht mein Gott keine Ehre mit einem halben Ding. So, wenn dann immer das Fleisch noch dazwischen quakt und du nennst dich auch noch Christ, ist ja noch viel schlimmer. Ja, das ist halt auch gleich ein Heide. Dann kannst du wüten und eine Sau sein, wie du willst. Hast keine Verantwortung, gehst sowieso in die Hölle, dann ist es ja egal. Aber wenn du wirklich Jesus nachfolgen willst, dann musst du ihm dein ganzes Herz geben. Und dann musst du alles Alte aufgeben, hinter dir lassen. Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Ja, das hat mal ein Bruder selber, Sadhu Sundar Singh. Er war ein starker Mann Gottes. Und der hat so eine Bekehrung erlebt, dass er dann gesungen hat. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir. Niemals zurück, niemals zurück. Das hat mich mal ergriffen, dieses Lied. Ja, da habe ich gesagt, ja, und so möchte ich sein, wie Satusunder singt. Niemals zurück. Ich will das Kreuz vor mir sehen und die Welt soll wirklich hinter mir sein. Und wenn du wirklich das ernst meinst, dann musst du sogar alte Freunde verlassen. Dann musst du alte Gewohnheiten verlassen. Du musst rauskommen aus Babylon. Du musst rauskommen aus dem System dieser Welt. Und das heißt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich jetzt lebe, lebe ich zu seiner Verherrlichung. Amen. Ja, es ist mir vollkommen egal, ob der Name Karin irgendwo genannt wird. Wenn sie mich sehen, dann sollen sie Jesus sehen. Sie sollen Jesus in mir erkennen. Und wisst ihr, das war mal so vor 40 Jahren. Da wohnten wir noch in Hannover. Und da war eine, die wohnte oben, die war Esoterikerin. Und irgendwann kam sie und sagte, Karin, eigentlich mochte ich dich nie. Aber du hast etwas, das kann ich nicht leugnen. Du hast etwas an dir, das ist so stark. Und dann dachte ich, wow. Und ihr habe ich natürlich von Jesus erzählt. Sie hat sich nicht bekehrt, aber da war das erste Mal, dass sie sagte, ich sehe etwas in dir, das ist so stark. Sie hat das Licht gesehen. Sie hat das Licht gesehen und das war das beste Zeugnis, was man mir je gegeben hat. Ja, wenn man in uns das Licht sieht. Sie mochte mich nicht, weil der Geist in ihr mochte mich nicht. Aber dennoch sind wir eine lange Zeit zusammen gelaufen, wir wohnten ja zusammen. Und ich habe immer versucht, sie zu Jesus zu ziehen. Und ich bete heute noch, dass irgendwie Jesus ihr begegnet. Ich weiß nicht, ob sie sich entschieden hat, keine Ahnung. Aber dieser Naemann, der wurde Gott sei Dank umgelenkt. Und so wie dieser Naemann, da müssen wir auch sagen und Buße tun und sagen, Herr, wir haben so Vorstellungen, wie wir geheilt werden wollen, wie du dich zu verhalten hast. Aber du möchtest, dass wir uns einfach nur demütigen unter deine mächtige Hand. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit. Und dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Ja, das hat ja Jesus schon gelehrt im Vater unser. So sollten die Jünger beten. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der Wille Gottes soll geschehen. Und ja, hier wusste der Naemann, vielleicht wäre Elisa sogar rausgekommen, aber der hat nur getan, was Gott ihm sagte. Und er ist nicht rausgekommen, er hat ihn gar nicht gesehen. Weil er musste diesem Stolz begegnen. Und es ist nicht der Jordan, dieser Fluss Jordan, der den Aussatz gereinigt hat, sondern es war der Gehorsam. Es war der Gehorsam. Und das ist der zweite Punkt. Ungehorsam verhindert ganz oft die Heilung. Ungehorsam. Also wenn man irgendwie, wenn man was von Gott bekommen hat oder Leute haben gesagt, das musst du verlassen oder da musst du dich verändern und du gehst dagegen an und du machst es nicht, dann bist du im Ungehorsam und dann meine nicht, dass es irgendwie, dass die Heilung durchkommt. Er wartet darauf, dass du anfängst, Ja zu sagen zu dem, was er dir gesagt hat. Und er klopft ganz oft. Und er schickt auch öfters mal Propheten vorbei. Und wenn du dann immer wieder sagst, nö, das kann ich so nicht sehen, nö, das mache ich nicht, dann bleibst du in deinen Wunden, in deiner Krankheit, in deinem Stolz und wirst vielleicht an deiner Krankheit sterben. Ja, was ihn hier gerettet hat, war der Gehorsam. Naemann wurde gehorsam. Auch wenn er dachte, meine Güte, und wir waren am Jordan. Und ich habe dann Naemann verstanden. Der ist grau, der ist nicht schön, der ist nicht klar. Der Jordan sieht überhaupt nicht schön aus. Und da dachte ich auch schon, also wir haben schönere Flüsse. Der Rhein sieht auch besser aus als der Jordan. Ja, und so hat auch Naaman, unsere Flüsse sind klar, die sind schön. Und da merkst du dieser Lehm und es ist grau, es ist trüb, der Jordan ist nicht klar. Und in dem Wasser, da soll ich untertauchen und da werde ich geheilt. Das Fleisch hat's Maul zu halten und der Geist übernimmt. Halleluja. Und dann hat Gott sei Dank, hat er auf seine Knechte gehört. Meine Güte, hätte man dir irgendwas Schwieriges gesagt, Naaman, dann hättest du das gemacht, weil du bist ja ein stolzer Mann, du bist ja ein Kriegsmann, dann hättest du das gemacht. Und nun sagt man einfach nur, tauch dich doch mal da unter. Mach es doch einfach. Und Halleluja, er hat es gemacht. 7-mal. 7 ist die Vollzahl. 7 ist eine prophetische Zahl. 7-mal. Und beim 7. Mal kommt er hoch. Wow. Der ganze Aussatz ist weg. Halleluja. Der ganze Aussatz ist weg. Und Jesus ergreift das mal im Neuen Testament, kann man das lesen, wo er sagt, damals zur Zeit in Israel, zur Zeit Elisas, da waren viele Aussätzige, aber nur Naaman wurde geheilt. Da waren viele Aussätzige in Israel, die kamen gar nicht mal zu Elisa, versteht ihr? Die kamen gar nicht zu Elisa, die haben überhaupt nicht gerallt, dass da ein Prophet in Israel ist. Jesus sagt in Lukas 4, Vers 27, es waren viele Aussätzige zur Zeit Elisas in Israel, aber nur Naaman, der Syrer, der wurde geheilt. Nicht ein einziger Israelit, der aussätzig war, wurde geheilt. Nur Naaman, sagt Jesus. Nur Naaman, und er war ein Syrer. Und der hat eine Botschaft gehört von einem israelischen Mädchen und glaubt dieser Botschaft. Also das sind so viele Zusammenhänge, versteht ihr, in dieser ganzen Geschichte, das sind so viele Zusammenhänge. Er glaubt erstmal einem kleinen Mädchen, ein kleines Mädchen, was geraubt wurde aus Israel. Und dieses kleine Mädchen hat aber so viel Liebe für diesen Mann, dass er sagt, wäre er doch mal in Israel, da gibt es einen Prophet. Und sie hat davon gehört, welch mächtige Zeichen und Wunder durch Elisa geschahen. Wenn er da wäre, dann wäre er vom Aussatz geheilt. Und sie hatte recht, die Kleine. Und es war der Glaube von Naaman, was ihn dann auf den Weg leitete und was gesagt hat, okay, ich will diesen Propheten sehen. Und wir haben Jesus und wir brauchen nirgendwo anders hin. Wir brauchen nur zu ihm schreien. Wir brauchen nur ihn berühren und sind geheilt. Und weiß man ja nicht, was er manchmal sagt. Vielleicht musst du auch aufräumen in deinem Leben. Und das muss man machen. Manchmal ist da eine Unversöhnlichkeit und das muss raus. Und wenn der Stolz gebrochen werden muss, da wird man geschlagen, bis der Stolz wirklich sich demütigt unter die mächtige Hand Gottes. So, das sind alles Dinge, Stolpersteine, die Heilung verhindern. Es ist nicht Gott, der dich nicht heilen will. Es ist nicht Gott, der da irgendwas macht, damit du ein bisschen leidest. Denn Gott sagt ja, er hat keine Gedanken des Leides für dich. Können wir das sehen? Keine Gedanken des Leides für dich, sondern des Heils, der Zukunft und ein siegreiches Leben. Das ist seine Bestimmung für dein Leben. Und da beiße ich mich fest an solchen Worten. Da sage ich, das hast du mir zugesagt. Das will ich jetzt erleben. Du hast mir Heil zugesagt. Du hast gesagt, wenn ich dein Wort liebe, wenn ich nach deinem Wort handle und wenn ich in deinem Wort bleibe, dann brauche ich keinen anderen Arzt, denn du bist daher mein Arzt. Und keine Krankheiten dieser Welt wirst du mir auferlegen. 2. Mose 15. Da sagt er das und das ist, was ich ihm fast täglich vor Augen oder vor Ohren halte, weil ich ihm das immer wieder in sein Ohr reinbrülle. Wenn da Symptome kommen, wenn der Teufel wiederkommt und sagt, wo ist denn dein Heil? Dann sage ich, der Herr hat mir dieses Wort gesagt. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Wort Gottes. Das ist, wo er sich für verbürgt hat. Das ist ein Bündnis zwischen mir und Gott. Er sandte sein Wort. Er machte sie gesund. Die Heilung gehört seinen Kindern, hat er zu kanaanitischen Frau gesagt. Die Frau, diese kanaanitische Frau hatte ein besessenes Mädchen zu Hause, krank. Und kein Mensch konnte diesem tobsüchtigen Mädchen helfen. Und diese Frau, die kommt zu Jesus. Und Jesus sagt, ich bin für die Kinder Israels gekommen. Und die Kinder Israels, da gehörst du nicht zu. Und dann sagt sie, aber ich brauche deine Hilfe. Die hört nicht auf, die beißt sich da fest. Und die sagt, da sagt sie, das Brot ist für die Kinder. Das Brot ist für die Kinder und nicht für die Hunde. Er sagt sogar, sie ist ein Hund. Wow. Und diese Frau geht nicht beleidigt weg und sagt, das ist ja unmöglich, wie der mich behandelt. Das war unser lieber Herr Jesus, der sowas gesagt hat. Und er weiß, was er sagt. Und er testet das Herz dieser Frau. Und diese Frau ist so verzweifelt. Das ist ihr vollkommen egal, ob sie als Hund bezeichnet wird. Sie sagt, aber die Brotkrümen fressen auch die Hunde. Also darf ich bitte die Brotkrümen fressen, die da unter den Tisch fallen. Ich will nur ein Stück von diesem Brot der Heilung. Versteht ihr? Ich will nur ein Brot krümeln von diesem Brot der Heilung, wenn das Brot für die Kinder ist. Ich gehöre nicht zu Israel, aber dann nehme ich doch diesen Brotkrümel, wenn ich ein Hund bin. Ich gehe unter den Tisch und ich fresse auch das Brot. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Gebet der Verzweiflung. Das ist ein Gebet, wo man sich einfach festbeißt und sagt, ganz egal, wie du mich benennst, ich brauche deine Hilfe. Ganz egal, wie du mich benennst, ich brauche jetzt deinen Segen. Ich brauche deine Heilung. Es ist mir egal, ich lasse mich jetzt von dir hier nicht abdrängen. Ich lasse mich jetzt, und wenn du mich beleidigst, es ist mir egal. Aber ich will diese Heilung. Ich beiß mich fest, dann bin ich halt ein Hund, aber ich fresse die Brotkrümen. Und dann sagt er, der Glaube hat dich gerettet, dein Kind ist geheilt. Und sie kommt nach Hause und das Kind ist geheilt. Das Herz wird getestet, das sind Tests. Und das ist unser lieber Herr Jesus, wo immer alle so von, Jesus ist nur Liebe. Würde man ihm gar nicht zutrauen, dass er sowas sagt? Dass er solche Worte spricht, er testet unser Herz. Und er testet, wie verzweifelt wir sind. Er testet, ob wir es wirklich ernst meinen. Und wenn wir so ernst sind in unserem Gebet, so leidenschaftlich wie diese Kanaaniterin, dann werden wir Sieg haben. Dann werden wir erleben, worum wir gebeten haben. Nicht loslassen. So. Dann gibt es eine andere Geschichte und die steht in Markus 5. In Markus 5, da ist eine Frau, die so verzweifelt ist, weil sie seit 12 Jahren Blutungen hat, die nicht aufhören. Vers 25, da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Diese Frau, die war so verzweifelt. 12 Jahre, und wir Frauen, wir wissen das, wenn man Blutungen hat und das hört nicht auf. 12 Jahre und das hört nicht auf. Und da muss man wissen, in Mose gibt es ein Gesetz, das heißt, wenn eine Frau unrein ist, also wenn sie die Blutung hat, dann darf sie niemanden anrühren. Sie muss außerhalb des Lagers sein. Nun hörten diese Blutungen 12 Jahre nicht auf. Sie wurde als unrein, sie galt als unrein. Sie durfte niemanden anfassen und niemand durfte sie anfassen. Das war das Gesetz von Mose. Niemand durfte sie anfassen. Sie hat ihr ganzes Geld ausgegeben. Und kein Arzt konnte ihr helfen. Sie war verzweifelt. Sie war so verzweifelt. Und dann geht sie dahin, was sie nicht durfte. Sie hätte eigentlich unrein, unrein rufen müssen. Aber die geht in diese Menschenmenge, die drängelt sich durch. Sie drängelt sich durch zu Jesus hin. Sie drängelt sich durch und sie ergreift das Gewand von Jesus. Sie ergreift das Gewand von Jesus. So, und da war eine gewisse Frau, so, die hatte Blutfluss. Und als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, das ist Glauben, denn wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm: Du siehst, wie das Volk dich drängt, und du sprichst: Wer hat mein Gewand angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Wisst ihr, er musste sie rausrufen, damit sie wusste, diese Heilung, die bleibt. Du wirst nie wieder, die Plage ist vorbei. Sie zitterte, weil sie hätte auch gesteinigt werden können. Sie war unrein. Ja, man muss die Geschichte verstehen, was Israel eigentlich, was für Gesetze da sind. Und was die angefasst hat, das war ein Talit. Jesus hatte ein Gebetsschal um. Und an diesem Gebetsschal, da sind diese Quasten. Und was sie angefasst hatte, das waren die Quasten des Gebetsschals. Und damit man das besser versteht, lese ich mal was vor, was diese Quasten eigentlich bedeuten. Martin Baron hat das so schön aufgeschlüsselt. Um wirklich zu verstehen, was es hier ging, müssen wir wissen, was es mit den Quasten gemäß jüdischen Verständnissen auf sich hat. Und Jahwe sprach zu Mose: Rede zu den Söhnen Israel und sag zu ihnen, dass sie sich eine Quaste, im Hebräischen Zitzit, an den Zipfeln Kanaf ihrer Oberkleider machen sollen für alle ihre künftigen Generationen, und dass sie an die Quaste Zitzit und an die eine Schnur aus violettem Purpur setzen sollen. Und das soll euch zur Merkquaste werden, und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote Jahwes denken. Es geht um das Wort. Es geht um das Wort Gottes. Wenn sie das sehen, wenn sie das ergreifen, dann ergreifen sie das Wort. Und wer da gerade war und was diese Frau ergriffen hat, das war das lebendige Wort Gottes. Sie sollten an das Wort Gottes gedenken. Und ihr sollt nicht in eurem Herzen, in euren Augen nachfolgen, deren Gelüste ihr nachhurt, damit ihr an all meine Gebote denkt und sie tut und heilig seid eurem Gott. Und nun müssen wir nicht alle Gebote erfüllen, sondern Christus in uns hat alle Gesetze für uns erfüllt. Und Christus in uns hilft uns, dass wir in seinen Geboten wandeln. Quasten bzw. Zit sowie die Ecken, die Zipfel, Kanaf, haben etwas mit Heiligkeit zu tun. Genau diese beschloss sie zu berühren. Sie dockte sich damit an Jeschua selbst an, an seinem Gebetsleben, seiner Heiligkeit, seiner Kraft, seinem Geist. Sie nahm es für sich in Anspruch und die Kraft floss von ihm aus. Sie zog sich ihre Heilung von Jesus Christus geradezu, zapfte sie ihn an. Und das ist, was wir machen sollen. Ja? Das ist, was wir machen sollen. Wir sollen ihn, er ist das Wort. In ihm, er hat alle Gesetze erfüllt, denn er ist das Gesetz. Und er ist die Gnade. Das Gesetz kam durch Mose, können wir im Neuen Testament lesen. Aber die Gnade ist durch Jesus gekommen. Und durch Jesus brauchen wir jetzt nicht die Gesetze erfüllen, uns abmühen, unser Fleisch kreuzigen, so wie, oder wie Luther sich immer wieder geschlagen, weil er gesündigt hatte. Sondern jetzt gilt es, ich werfe meine Sünde ans Kreuz. All das, was ich, alle Verfehlungen, sage ich, Herr, vergib mir. Vergib mir, ich hab gesündigt. Und dann sagt er, ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Weg. Und Sünde ist ja, was Krankheit hervorruft, ja? Und wenn diese Sünde getilgt ist, ist kein Anrecht mehr. Dürfen wir eigentlich gar nicht mehr krank sein, versteht ihr, was ich meine? Da ist kein Anrecht mehr. Das ist ausgetilgt, das ist gewaschen, das ist weg. Aber weil wir das nicht rallen, erleben wir solche blöden Sachen. Weil wir nicht im Wort leben, weil wir nicht im Wort wandeln, weil wir nicht im Geist wandeln, wie er im Geist ist. So, und diese Zitzit, oder kann man auch nennen, unter den Flügeln. Ja, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. So steht es in Malachi 3, Vers 20. Heilung ist unter ihren Flügeln. Und das ist unter diesem Gebetsflügel gemeint. Aber da gibt es noch einen Flügel, und das ist immer alles prophetisch. Dieser Gebetsflügel ist wieder abgewandt von dem, was im Allerheiligsten ist. Das sind die Cherubime. Und die berühren sich. Und sie haben diese Flügel über den Thron der Gnade. Und der Thron der Gnade in diesem, das ist die Bundeslade, und in dieser Bundeslade liegen die 10 Gebote. Da liegen die 10 Gebote. Und deshalb heißt es, und Jesus ist gekommen und er hat die Gnade gebracht. Wir müssen jetzt nicht diese 10 Gebote halten, die liegen da in der Bundeslade. Und diese Bundeslade kann man hier nicht mehr finden, weil die ist im Himmel. Die hat man im Himmel gesehen. Die ist im Himmel. Ja, in Offenbarung kannst du das lesen. Und ich sah die Bundeslade und die war im Himmel. So, weil das Wort Gottes ist gekommen, das lebendige Wort Gottes, und hat das alles erfüllt. Hat die Gebote für dich und für mich erfüllt. Und jetzt brauche ich nur noch annehmen und sagen, danke, Jesus. Danke, dass ich geheilt bin. Danke, dass ich befreit bin. Danke, dass du mich erlöst hast, von jeder Sünde befreit, ausgelöscht, weggewaschen. Es ist vollbracht. Es ist das Blut. Es ist das Blut des Lammes. Und unter seinen Flügeln, da finde ich Heilung. Malachi. Heilung ist unter seinen Flügeln. Diese Cheruben, die bedecken die Bundeslade. Und unter diesen Cheruben, da ist die Heilung. Und das ist dieser Gebetsschal, das spricht davon. Das ist unsere Heilung. Und dieser Gebetsschal, der sagt ja schon der Name Gebet, spricht von Heilung, von Heiligung, von Anbetung, von Hingabe. Und wenn du unter diesem Gebetsschal, du musst ja jetzt nicht unbedingt so einen Schal, sondern dein Schal ist Jesus Christus, steht ihr? Dein Schal ist Jesus Christus. Die orthodoxen Juden, die tragen alle so einen Schal und haben aber nie verstanden, dass der wahre Schal Jesus heißt. Dass der wahre Flügel Jesus heißt. Und dass seinen Flügeln, da bringe ich mich hinein, da gehe ich, unter seinen Flügeln bin ich geborgen. Unter seinen Flügeln. Psalm 91, lass uns das mal eben aufschlagen. Psalm 91, das steht alles von diesen Flügeln. Das steht von diesem Baldachin. Und dieser Baldachin ist auch dieser Flügel. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Wer unter diesem Flügel Gottes sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird mich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen, da ist es wieder, mit seinen Flügeln decken. Und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tage fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob Tausende fallen zu deiner Rechten und Zehntausend zu deiner, ob Tausend fallen zu deiner Rechten und Zehntausend zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Egal, welche Seuche der Antichrist gerade wieder freisetzen will, es wird uns nicht treffen, das sagt dieses Wort. Denn ich bleibe unter seinem Schatten. Egal, was diese Chemtrails bewirken, und das sage ich ihm ganz oft, mich darf es nicht treffen. Diese ganzen Gifte, die hier versprüht werden, mich darf es nicht treffen. Ich bin unter dem Schutz. Ich berge mich unter dem Flügel Gottes. Sonst wirst du verrückt. Ich berge mich unter dem Flügel Gottes. Ich bin unter dem Schirm des Allmächtigen. Und das habe ich damals, als Corona ausgebrochen war, habe ich hier gestanden und das zitiert. Und Gott hat mir gesagt, und keiner aus deiner Gemeinde wird sterben. Und so ist es gewesen. Keiner ist gestorben. Denn wir sind unter seinem Schutz. Und da gehen wir nicht raus. Wir bleiben unter dem Flügel des Allmächtigen. Wir bleiben unter seinem Flügel. Und da gehen wir nicht weg. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern wirst du deinen Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten, weil er sich an mich klammert. Darum will ich ihn erretten, ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Als ich damals im Krankenhaus wach geworden bin, als ich Gehirnbluten hatte, da sage ich, warum bin ich hier? Und dann sagt er mir, weil du an mir gehangen hast, deshalb bist du bei mir. Weil du an mir gehangen hast. Keiner kann dein Leben auslöschen. Keiner kann dich töten, weil du an mir gehangen hast. Deshalb habe ich dich errettet. Deshalb habe ich dich erlöst. Deshalb habe ich dich geheilt. Nach 3 Tagen war das Gehirnbluten weg bei mir. Aber ich musste noch mindestens 7 Tage, um festzustellen, woher der Blutdruck kam, haben sie nie festgestellt. Und seitdem kämpfe ich gegen Mächte der Finsternis. Denn es sind Dämonen. Es sind Dämonen. Und ich frage mich, Herr, wo sind noch Anrechte in meinem Leben? Wo hat der Teufel noch Anrechte, dass er mich schlagen darf? Er hat mich rausgezogen aus tiefen Wassern. Er hat mich auf den Felsen gestellt, was im Psalm 40 steht. Das hat er gemacht. Ich stehe auf dem Felsen, er heißt Jesus. Er zog mich aus tiefen Wassern, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, damit ich sicher treten kann. Und er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben meinen Herrn. Korya sara te ya wengo, what I say I know, what I say I know, and hey, what I say, yeah, what handar I know, where handar I, what I say, what I say I know, winga nara ne, what I say liha, winga noru what I ne, what I sara andera. Sing dein neues Lied, sing dein neues Lied, sing dein neues Lied zu deinem Gott. Er hat dich befreit, er hat dich geheilt, er hat dich erlöst von aller Not. Amen. Das ist übrigens das neue Lied, du singst in anderen Sprachen. Er hat dir ein neues Lied in seinen Mund gegeben, zu loben seinen Gott. Amen. Amen.